Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Anne Durmas von Perspektivenwechsel und ich freue mich, dass du reinhörst in meinen Podcast Die Glücklichmacher, der Podcast, der Mut macht. Und jetzt Podcast ab. Heute ist Heidrun Bauderer bei mir zu Gast von Haya Safari. Heidrun lebt auf dem Südsinai und veranstaltet dort Wüstentouren mit Kamelen und Taucherreisen. Und in diesem Interview erzählt sie uns mehr über diese Kombination, aber vor allem auch, wie sie dahin gekommen ist und dass es eine ganz schön lange Reise war, bis sie sich ihren Lebenstraum erfüllen konnte. Seid gespannt. Bis gleich. Liebe Haya, hallo, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich freue mich, dass du dabei bist. Von ganz weit her kommst du heute zu mir hier ins Interview. Und zwar bist du, ja, auf dem, sagt man, auf dem Sinai, im Sinai. Wie sagt
man? Wir sagen eigentlich immer auf dem Südsinai. Ich betone auch immer extra Südsinai, weil ja der Norden im Prinzip komplett andere Welt ist und das dann oft auch in einen Korb geworfen wird und das eher nachteilig ist für uns hier auf dem Südsinai.
Ja, also das wird ja jetzt eine ganz spannende Fragerunde, weil du bist wirklich eine Person, die am weitesten weg wohnt von mir sozusagen. Wir haben uns über Facebook kennengelernt, über unsere Unternehmen sozusagen. Du wirst gleich dich ein bisschen vorstellen und den Zuhörern oder den Zuschauern erzählen, wie es gekommen ist, dass du dort lebst und arbeitest und deinen Lebensmittelpunkt im Südsinai gefunden hast. Das Thema ist ja in meiner Serie hier: Was bringt uns in unsere Kraft? Was bringt uns zum Blühen? Was ist das, was für dich das Glücklichsein in deinem Leben ausmacht? Und dazu kannst du jetzt mal ein bisschen was erzählen.
Ja, schön. Ja gut, ich lebe seit 2003 hier auf dem Südsinai. Ich sage immer spreche immer vom heilsamen Südsinai, weil die Gegend hier enorm kraftvoll ist. Und ich bin einfach schon ewig Wüsten- und Kamelfan. Und das war immer auch ein bisschen so mein Wegweiser in meiner Lebenslaufbahn. Und ich bin tatsächlich hier auf den Südsinai gekommen, um dann letztendlich hoffentlich Wüstentouren zu machen, also weg vom Meer, wirklich in der Wüste, in der sandigen Wüste. Habe aber dann angefangen, erstmal ganz klein, sage ich mal, mit Tauchen. Also ich bin vermutlich weltweit die einzige Person, die Tauchen gelernt hat, um in die Wüste zu kommen.
Ja, das ist ja ganz spannend und eine Kombination, die man nicht erwartet, ne? Irgendwie.
Ja, genau. Und es ist hier halt so, wenn man hier da hat, am Meer ist ein Tauchparadies. Und wenn man hier tauchen kann, hat man eigentlich so immer auch ganzjährig was Arbeit, sage ich mal. Und ich habe halt unbedingt wohl diese Kamelsafaris am Meer entlang machen zum Schnorcheln und Tauchen. Und da hatte ich dann auch die Gelegenheit bekommen. Aber ich war keine Taucherin. Und dann ist mir recht schnell, also ja, immer klar wurde, bewusst wurde, also wenn ich das wirklich mache, wenn das mein Weg ist, mein nächster Schritt, dann möchte ich auf alle Fälle dann natürlich auch tauchen lernen, weil ich kann ja nicht nochmal oder möchte auch nicht einen extra Guide nochmal mitnehmen, der die dann taucht und schnorchelt und über die Wasserwelt Kenntnisse hat und ich dann, sag mal, ausschließlich für die Safari-Organisation zuständig bin. Und ja, so kam ich schon als Wasserfan, aber eigentlich Tauchen war nie so bei mir nie Thema irgendwie, ja, dass ich das lerne. Und so hat sich das ergeben und es hat dann auch wirklich Jahre gedauert, Step by Step, mit den Safaris am Meer, dass ich dann so ins Landesinnere rein bin, auch ein bisschen weg vom Meer mit Tauchern, die dann auch Interesse hatten, das mit mir zu machen. Bis dann wirklich letztendlich erst 2008, also wirklich dann 5 Jahre später, ich dann wirklich angefangen habe, so mehr ins Inland zu gehen, in den sandiger Wüstenbereich, der wieder komplett anders ist und eher so mit Dünen halt, was man sich so unter Wüste halt auch vorstellt.
Okay. Du und Haya, sag mal, also was hast du denn vorher gemacht? Wie kommt man auf die Idee, in die Wüste zu gehen und dort eben eine Unternehmung zu gründen? Das gab ja eigentlich eine Vorgeschichte. Du kommst aus dem Schwabenland.
Genau, wie man deutlich hören kann. Ja, also ich bin ja dann Umwege. Ich habe zuerst Konditorin gelernt. Das war mein Traumberuf. Hört sich jetzt so an, als wäre es was komplett ganz anderes. Aber ich habe da so eine Familienlinie gefolgt. Das war mir aber erst später dann klar. Habe dann aber wirklich nach 3 Jahren Ausbildung an einem Gesellenjahr gemerkt, mein Leben wird nicht in der Backstube stattfinden. So toll, also dieses Handwerk auch ist. Aber ich wurde da schon komplett mit der Vergänglichkeit konfrontiert. Und zwar lebt dann das, dass man diese Hochzeitstorte modelliert, über Tage die Pralinen formt und macht. Und das innerhalb von kurzer Zeit weg ist. Also das lebt auch von der Vergänglichkeit. Das hat mich total beeindruckt. Aber es war klar, es ist nicht mein Lebensschwerpunkt, dann jetzt Torten zu produzieren, wie auch immer schön. Und dann, ja gut, dann bin ich erstmal ein Jahr nach Schottland als Au-pair, weil ich wirklich nicht wusste, was jetzt ansteht für mich. Und da wurde mir dann klar, okay, Abnabelung von der Familie und wirklich mal mit Anfang 20 doch auf mich selber gestellt. Ich war bei einer alleinerziehenden Stewardess und habe dann der Kind betreut, also auch sehr intensiv. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt zurück bin, dann studiere ich. Mhm. Dann habe ich mich eingeschrieben und dann habe ich eigentlich komplett überleitend dann in Mannheim Sozialpädagogik studiert. Es war dann schon natürlich, bevor ich in Schottland war, habe ich dann natürlich auch schon Praktikum gemacht in so einer Körperbehinderte-Schule, also und habe dann Therapiebereich Erfahrung gemacht und habe so gemerkt, ich will einfach mehr mit Menschen arbeiten. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann Sozialpädagogik studiert, weil ich wirklich nicht in der Backstube ausschließlich sein wollte, sondern auch wirklich mit Menschen. Und ich auch einfach gemerkt habe, da habe ich dann auch viele Möglichkeiten. Also als Sozialpädagogin kann man einen Schwerpunkt verändern und hat eigentlich ein anderes Berufsbild.
Ja.
Und ja, dann habe ich und es war natürlich auch attraktiv, dass es da ein Auslandspraktikum integriert gab. Und das war mir dann schon klar, das werde ich in Australien machen. Aha. Weil da gibt es auch Kamele und Büste und war dann da mit Aborigines eigentlich, im Aboriginal Women Shelter. Aha. In Darwin letztendlich und das war eben auch schon was ganz Archaisches und ich war ja dann doch erst Mitte 20, also noch eher so einmal meine Anfänge, aber bin da schon so auch wirklich tief mit Spiritualität konfrontiert worden und habe auch vieles Dinge damals, ich will nicht sagen, nicht verstanden, aber mich hat es berührt, aber ich war noch nicht so weit. Aber es war irgendwie klar, ich bin auch nicht umsonst dort hingekommen. Also es war auch wirklich ein Teil von meinem Weg. Und
darf ich kurz was fragen? Ja. Und dieses Gefühl, dass du dich zu den Kamelen so hingezogen gefühlt hast, ja? Gab es da irgendwie so einen ganz bestimmten Auslöser in deinem Leben oder war das so ein Kindheitswunsch? Kannst du darüber was sagen, wie das kam?
Ja, tatsächlich bin ich neben einer Pferdefarm aufgewachsen, würde ich direkt, und ich war nie Pferdefan, hat mich nie interessiert, alle jungen Menschen, die reiten, mich hat es nicht interessiert. Es kam einfach dieses Kamel, also erst war ich schon berührt durch ein Bild eigentlich. Und was mich da so fasziniert beim Kamel ist einfach so dieses Reduzierung auf das Wesentliche. Also und auch Kamel heißt Wüste. Also ohne Wüste, das wurde mir dann auch in Australien mal so bewusst, also diese Wüstenstadt Alice Springs, so in Zentralaustralien, die wurde ja nur erobert, sage ich jetzt mal, mit dem Menschen, für den Menschen, mit dem Kamel, per Kamel. Das ist ja gar nicht so lange her, 500 Jahre, wenn überhaupt. Mhm. Noch weniger, glaube ich. Und habe da dann einfach gemerkt, dass diese Energieeffizienz von dem Tier, also die können in 10 Minuten über 100 Liter Wasser trinken. Und die können dann aber auch 8 Tage ohne Wasser auskommen. Also wenn es gibt, dann zählt es. Und wenn es nichts gibt, dann wird der Körper, also stellt man sich drauf ein. Also so diese, ja, einfach so den Moment wahrnehmen können, wo es was gibt und auch dann eben mit der Hitze können sie sich super praktisch anpassen, würden da nie losrennen, wie will, das machen nicht schon mehr Menschen.
Ja. Und werde ich auch machen.
Einfach diese Weisheit auch, was das Tier für mich hat. Also es ist aber nicht so, dass ich jetzt so ein Schlüsselerlebnis hatte, sondern das kam irgendwie so. Mhm. Aber das kam, bevor ich das erste lebendige Kamel gesehen habe.
Mhm. Es war also schon irgendwie in dir ein Urwunsch wahrscheinlich,
ja, oder genau,
eine Ursehnsucht, die da war.
Ja, also ich denke auch, so, das sind ja auch wirklich Urtiere. Seit 50 Millionen Jahren gibt es die. Also es sind wirklich die Nachfolger von Dinosauriern. Und wenn man genau schaut, kann man das ja auch wirklich in ihrer Körperform noch mit dem langen Hals und so erkennen. Also es ist wirklich so ein Urkrafttier.
Hm. Und wie ging es dann weiter? Dann warst du also in Australien, hast dort auch ein Jahr oder wie lange warst du da?
Nein, ich war ein halbes Jahr und habe dann aber noch natürlich noch mal genutzt, meine Diplomarbeit, auch über die Thematik Aborigine und über ihre Familienstruktur zu schreiben. Ich habe also nochmal die Möglichkeit gehabt, nach Australien zu gehen. Mhm. Wollte dann aber wirklich meine Berufspraxis erstmal, also in Deutschland, haben bei vielen das auch nicht verstanden konnten. So, ich habe ja dann Connections gehabt, warum gehst du jetzt nicht gleich nach Australien, machst du einen Job? Dann habe ich dann erst wirklich dieses Studium, also in Deutschland mit deutsche Rechte und wie auch immer Paragrafen und also möchte ich erstmal da mich setteln und habe dann da eben auch erst im Wohnheim für seelisch kranke Menschen gearbeitet, dann im Anschluss direkt, da hatte ich schon Nachtwache immer gemacht beim Studium und hatte dann so eine interessante Stelle, weil da konnte ich so dieses Kreative und auch Hauswirtschaftliche verbinden. Also, dass diese Bewohner von diesem Wohnheim dann auch mehr in den häuslichen Ablauf eingebunden waren. Jetzt nicht nur so Beschäftigungstherapie im klassischen Sinne, sondern wirklich lebenspraktische Sache. Und ich war dort das Bindeglied so zwischen Hauswirtschaft, Küche und eben meinen Klienten. Ja. Also, das war dort so eine neue Idee oder so. Und ich habe das dann ein Jahr gemacht, aber dann war für mich klar, ich möchte nicht in der Stadt bleiben. Also für mich ist Mannheim schon eine Großstadt, weil ich bin immer dort mit Ziegelhäusern aufgewachsen.
Okay.
Also, und dann war eigentlich klar, das geht wieder eher zurück ins Schwäbische. Also ich hätte schon auch Land, also ländlicher Bereich wäre das nächste eigentlich die Pfalz gewesen, so in Mannheim.
Hm.
Hat mir schon auch gefallen, aber so von meiner inneren Stimme und so von meinem Ding habe ich gemerkt, nee, es geht wieder mehr so ins Schwäbische. Erstmal, mir war auch klar, dass das nur ein Zwischenschritt ist, also wohin auch immer. Und habe dann praktisch, bin nach Schwäbisch Gmünd gezogen. Das ist eigentlich meine Geburtsstadt, aber wie gesagt, aufgewachsen bin ich immer 20 Kilometer in Form der Siebenhäuserdorf, wo ich immer noch meine Wurzeln habe, letztendlich, und meine Mutter. Und ja, dann habe ich da parallel, also mit der Kündigung in Mannheim, habe ich dann eigentlich erstmal keine Stelle gehabt, aber dann kam diese Stelle von dem Frauen- und Kinderschutzhaus zu, ja, immer zufällig, mhm, auf mich zu. Und dann habe ich mich dort beworben und habe die Stelle gleich bekommen. Also es war dann, obwohl ich wirklich erstmal nicht wusste, weil wie es weitergeht im Schwäbisch, also beruflich meine ich jetzt, habe ich dann wirklich parallel diese Stelle gekriegt und war dann da auch über 5 Jahre im Frauen- und Kinderschutzhaus. Also und das war schon auch für mich eine tolle, also Berufserfahrungsphase. Wir waren so, also Leitungsteam. Also wir haben praktisch so gleichberechtigt das Frauenhaus geleitet und ich war die Jüngste und also im Team. Und
wie alt warst du damals?
Ich war damals 28, 29, sowas, ja. Also und irgendwie hätte ich auch eine Zeit, wo ja, ich war 29, denke ich, war ja schon in Mannheim, denke ich. Ja, es war dann so vom Anspruch von der Arbeit, also wirklich mit den misshandelten Frauen und Kinder, hätte ich wirklich von der Erfahrung her nicht jünger sein wollen.
Ja.
Aber hauptsächlich eigentlich hatte ich den Impuls ja, weil ich ja im Aborigine Women Shelter in Australien war. Sonst hätte ich mich für diese Frauenarbeit, das war nie so mein Schwerpunkt, gar nicht so interessiert, aber dann war da der Impuls da auf die Stelle. Zudem hat eine Freundin mir das zutragen, die Stelle angeboten. Es war also wirklich, und dann war das so und dann war da wirklich mein Platz. Aber von Anfang an war mir klar, länger wie maximal 5 Jahre bleibe ich in keiner Stelle. Also, weil ich auch denke, im sozialen Bereich ist es so vielfältig und es ist einfach auch die Gefahr von Burnout oder auch, wie auch immer, eigentlich. Ich war dann etwas länger, aber dann war einfach die Zeit, das Team zu verlassen, zu kündigen, auch wieder ohne zu wissen, was nicht mehr ansteht.
Ich möchte kurz einhaken. Wenn man in so einem Beruf ist, in so einem sozialen Beruf, wo man also wirklich ja auch sehr viel gibt, ne? Und eben gerade, wenn man in so einem Frauenhaus arbeitet und da ja auch eine Menge mitbekommt, was eben an Gewalt auch in Familien stattfindet. Wie hast du dich in dieser Zeit selber geschützt? Hast du da Methoden für dich, wie du dich generell schützen kannst, wenn du mit Menschen arbeitest oder eben mit Themen in Verbindung kommst, die doch auch sehr tief gehen können?
Ja, also erstens bin ich ja ganz naturverbunden, was mich ja dann auch letztendlich diese Naturarbeit hergebracht hat. Also ich bin sehr naturverbunden. Ich war dann zum Ausgleich viel mit dem Fahrrad unterwegs oder bin immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, obwohl es einige Kilometer waren, egal bei Wind und Wetter. Einfach dann innerlich morgens darauf vorzubereiten und danach dann einfach auch innerlich wieder abzuschalten beim Heimweg, das nicht wirklich so mit heimzutragen. Und parallel habe ich damals auch immer, wir hatten super tolle Supervision, was auch ganz arg unterstützend war. Also ganz, wo ich unglaublich viel auch in mein Leben gelernt habe, weil ich ja auch da erst in dieses Reflektieren reinkam. So, als ich habe mich da immer so ein bisschen als Küken gefühlt, gell? Also obwohl ich jetzt auch nicht mehr so jung war, aber ich war noch unerfahrener und kam ja nicht so aus diesem reflektierten Bereich, gell, ursprünglich. Und dann hatte ich da schon eine Ausbildung, Zusatzausbildung gemacht in Gesprächstherapie, also so Rutscher, dieses Einfühlen, Empathie und so, das hat mir natürlich auch viel gegeben, da einfach so ein paar Techniken zu entwickeln und einfach immer auch zu lernen, wie man sich doch auch nicht so ganz reingibt, einfach um auch professionell zu bleiben. Also hatte dann aber irgendwann, also wirklich den starken Impuls, also war ich so von Trauer sehr berührt, weil mir klar war, in Trauer ist unglaublich viel Trauer, auch wenn niemand gestorben ist. Und das hat mich manchmal fast umgehauen und ich habe dann gemerkt, ich möchte mehr an meine eigene Trauer ran, um das dann auch den Stand zu halten, wenn die Gegenüber oder wer auch immer mit dem Thema kommt. Und die werden nie nur kommen, wenn die spüren, dass ich das aushalte. Ja. War dann der Impuls zu meiner Ausbildung zur Trauerbegleiterin, also Ausbildung in Trauerbegleitung und zyklischer Gruppendynamik. Und das war dann schon auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Und zusätzlich war dann wirklich das an dem Tag, als ich die Unterlage angefordert habe, telefonisch noch vom Frau, da gab es ja noch gar kein Internet, das war 96.
Ja.
Ich dann, nee, 97 war es, weil ich weiß es, an dem Tag ist nachmittags mein Vater an Sekundentod gestorben.
An was?
An Sekundentod. Also Blitz, also man weiß es nicht, hat man nicht.
Ganz
was
jetzt,
also sofort, er war tot im Garten mit 62.
Aha.
Ich morgens, ich kriege jetzt Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Ich habe die Unterlage angefordert. Und dann hat sich die Ausbildung zum Glück um ein halbes Jahr verschoben, weil ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, da einzusteigen.
Ja.
Dann hatte ich das aber bei einer Dozentin um ein halbes Jahr verschoben und dann war das genau der richtige Zeitpunkt, dann danach, ein halbes Jahr später, also wirklich meine Trauer aufzuarbeiten, aber natürlich auch zu lernen, wie man mit Trauer von anderen Menschen umgeht. Also dadurch war die Ausbildung für mich unglaublich intensiv.
Ja.
Und auch prägend natürlich.
Und wie lange?
Wie
lange ging die Ausbildung?
Das war im Endeffekt über ein Jahr und es waren immer so, ich glaube, 7 intensive Wochenende. Also wirklich dann von Donnerstag bis mindestens Sonntag und da war auch dann immer die Empfehlung, dass man immer noch, da wurde ganz viel Wert auf den Nachklang gelegt, was ich heute immer noch mache, also Wirkungszeit. Dass man dann immer schaut, dass man montags frei nimmt, also montags nicht zur Arbeit geht, sondern Zeit hat, diese ganzen, auch viele Selbsterfahrungspunkte während den letzten 4 Ausbildungsblocktage oder so aufzuarbeiten, nachzuspüren. Und es das ist wirklich auch jetzt, also gerade, und das war eine Ausbildung, eine Event Trauerbegleitung und zyklische Gruppenleitung. Und diese Gruppenleitung ist jetzt natürlich ein Segen für mich, wo ich jetzt ja mit Gruppen, Kleingruppen vorzugsweise in die Wüste ziehe. Ja.
Und das machst du seit wann? Seit wann gibst du diese Tracking-Touren und Tauchkurse in Kombination? Seit wann bietest du das an?
Also so, wie gesagt, schon Kamel und Wüste am Meer entlang, das im Endeffekt schon seit 2004, kann man sagen. Aber dass ich dann wirklich auch in die sandige Wüste rangehe, das ist dann so 40 Autominuten erstmal von Dachau weg, also von unserem Wohnort her, vom Meer. Ja. 40 Autominuten, aber 40 Autominuten ist ja nichts und da ist eine komplett andere Welt. In Amerika müsste man da 500 Kilometer oder noch mehr machen. Also wer sie morgens noch am Meer, Stunden später sitzt man schon auf dem Kamel. Also
habt ihr also eigene Kamele oder wie läuft das?
Nee, ich arbeite mit Beduinen zusammen, die dort leben. Also immer in dem Gebiet, wo ich unterwegs bin. Das hat sich eben auch über Jahre so entwickelt. Das war natürlich deswegen auch so ein langer Weg, um da wirklich an zuverlässige Menschen zu kommen. Und man kann nicht einfach sagen, hallo, hier bin ich möchte mal. Also und ich, mir war auch ganz klar, also ganz wichtig so von meiner Grundeinstellung, dass ich erstmal selber gut geerdet bin, bevor ich andere Menschen in die Wüste begleite. Ich muss selber 100% erstmal angekommen sein. Und deswegen hat es auch, was heißt lange, ist relativer Begriff, aber hat doch einige Zeit gedauert, bis ich dann wirklich mich selber so auch sicher fühlte und das dann auch wirklich dann, das dann auf mich zukam, dann die Möglichkeit, das zu machen. Ja.
Ja.
Das ist eben seit 2008. Gut, das sind jetzt ja auch schon wieder einige Jahre.
Fast 10 Jahre.
Ja.
Und machst du das alleine oder hast du dann noch ein kleines Team bei? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist so, dass ich ja dann eben mit den Beduinen kooperiere und dann ist je nachdem, wenn ich also mit 5 Leuten gehe, wenn ich 5 Gäste habe, sage ich jetzt mal, und ich, dann, also 5, 6 Personen brauchen wir 6 Kamele. Ja. Also weil jeder sitzt auf dem Kamel und das ist auch, das trägt unsere Last, also unsere Körperlast und unser Gepäck und auch vieles mehr, was wir so mit in die Wüste an Last tragen, das sind die toll, um das zu transformieren. Also es ist wirklich traumhaft, ja. Und dann sind die Beduinen mit, je nachdem, also maximal hat ein Beduine 2 Personen praktisch, beziehungsweise 2 Kamele.
Ja.
Und dann vielleicht noch ein Koch oder so. Und das ist dann unser Team. Also wenn das reine Tour ist von mir, dann ist das, bin ich eigentlich dann so in sonst für den Rest in der Gesamtleitung. Aber ich meine, dieses ganze Lebenspraktische machen alles die Experten Beduine, also Kamele, auch Catering, sage ich immer, also Frühstück, mittags gibt es so ein Ladebrot mit so Tipps und abends gibt es dann warmes Essen, das übernehmen alles die und das hat sich natürlich auch mittlerweile auch super gut eingespielt. Es war natürlich auch im Weg, dass bis das dann so wirklich ineinander gegangen ist. Aber ich kooperiere auch sehr gerne, also das mache ich jetzt eigentlich schon seit 2, 3 Jahren auch sehr gerne, dass ich einfach dass Menschen hierher kommen, egal zum Thema Yoga, auch mit einer Trauerbegleiterin. In Deutschland kooperiere ich. Oder was auch immer, Leute, die es einfach nur einfach sein wollen. Gell? Also so mit einer Naturpädagogin jetzt auch, die kommen dann praktisch mit ihrer Gruppe hier an. Ich organisiere hier vor Ort alles bis auf den Flug. Also kann ich organisieren. Transfer nach Dachau, weil der Flughafen ist in Sharm El-Sheikh.
Ja.
Und dann Hotelanbuchung und dann eben in der Regel sind dann innerhalb von einer Woche 3 oder 4 Wüstentage. Je nachdem, was die Leute wollen, also 2 oder 3 Nächte. Bei einer Woche meistens nicht länger. Also dann akklimatisiert man erst am Meer und dann macht man auch integriertes Meer. Das ist ja dieses Eintauchen in Wüste und Meer. Man kann tauchen jetzt in Form von Geräte tauchen, also abtauchen. Das Eintauchen ist aber ja viel breiter. Man kann auch nur am Meer sitzen und aufs Wasser gucken. Und
in die Stimmung eintauchen.
Genau. Und ich mache dann manchmal, das kommt wirklich auf die Gruppe an. Ich schaffe, oder was heißt schaffe, ich biete sehr personaorientiert, bedürfnisorientiert an. Ich gehe auch für Rituale ins Wasser, unter Wasser, wenn das ansteht. Also ich habe das alles so kreiert. Also einfach, ich habe einfach versucht, oder was heißt, es war einfach, was ist da? und was kann ich da einfügen oder so. Ja. Hm. Also von daher ist es auch immer wieder ganz anders. Ich war schon so oft in der Wüste und immer wieder die gleichen Wege sogar unter Umständen. Es ist jedes Mal ganz anders.
Weil es einfach und wo so wird übernachtet? Also wenn man da jetzt so eine Woche vielleicht unterwegs ist, oder mehrere Tage, wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist immer das 1001-Sterne-Hotel, also unter Sternenhimmel im Freien. Also das ist wirklich wie im Schlafsack, mit der Isomatte, wirklich im Freien. Wer will, kann natürlich ein Zelt haben oder mitbringen. Aber das macht niemand. Also es wird mal Regen kommen, aber das kann man, das ist eher ein Hochgebirge-Thema, wenn man Hochgebirgstour macht. Dann sprechen die jetzt von der sandige Wüste, ein paar Kamel. Ja. Das ist wirklich 1001-Sterne-Hotel. Und man hat das Himmelszelt. Man braucht wirklich kein Iglu-Zelt. Es wird auch so empfunden. Man hat einen Sternenhimmel. Ich war jetzt erst noch mal im Sommer, ist das natürlich traumhaft. Man hat Sternschnuppe, man hat zum Greifen nahe gefühlt, die Sterne.
Ja. Ich stelle mir das gerade vor, ich stelle es mir wundervoll vor. Ja. Aber jetzt kommt's, und das ist vielleicht auch für andere Zuschauer interessant. Ich habe eine unglaubliche Angst, also schon fast eine Phobie vor Schlangen. Ja, das ist so ein Thema bei mir, was wahrscheinlich aus einem anderen Leben kommt. Ich habe das bisher auch noch nicht so richtig loswerden können, obwohl ich da schon eine Menge auch gemacht habe. Und wie gehst du mit Menschen um, die vielleicht solche Ängste haben?
Genau, die Ängste nicht unter den Teppich kehren. Erstmal ganz wichtig. Also immer frage ich ab, ich habe zwar ganz viele Wiederholer auch, die jetzt über die Jahre öfters kommen, natürlich, die kennen sich aus, aber viele kommen zum ersten Mal an und ich frage erstmal ab, was sind die Befürchtungen, was sind die Ängste, und wenn dann eben entsprechend sowas kommt, ich meine, die Haupttourezeit ist wirklich im Winter. Winter heißt also hier von November bis, ja, der ganze Winter durch ist sehr kalt, bis eigentlich März, April. Und in der Winterzeit sind die Schlangen auf jeden Fall in der Winterstarre. So und so. Das ist gar kein Thema. Gell? Also erstmal so. Aber prinzipiell, generell, also die Schlange ist wirklich nur Thema, wenn man jetzt eher im Sommer geht. Und ich war jetzt ja auch, wir sehen in der Regel eine Schlange. Und die Beduinen sind absolute Spurenleser. Und die Tiere gehen einfach wenn wir daher trampeln, sage ich, die haben viel mehr Angst vor uns. Da sieht man maximal noch eine Spur. Und das sehen die Beduine und die verfolgen dann auch die Spur. Und wenn die tatsächlich versuchen, dann auch die Schlange einzufangen, auch wenn es nicht notwendig wäre, aber das ist einfach bei denen auch so was Rituelles, wenn die eine Schlange sehen, dann bringen die die um, wenn sie die Möglichkeit kriegen, und verbrennen die auch. Also das ist einfach auch, die Schlange ist ja auch so ein Transformationssymbol, denke ich. Und dann noch das Feuer, diese Verwandlung, das hat sicherlich auch, auch wenn Biologen dabei sind und das dann, wenn ich das schon einmal erlebt habe, die waren dann entsetzt, gell? Die waren entsetzt, und das muss man einfach auch respektieren, was die da machen. Gell? Aber wie gesagt, das ist eher, und für die war das hochinteressant, natürlich die Schlange zu sehen, und die ist wahrscheinlich auch nur gekommen, weil die wusste, dass da Biologen sind, die wollten sie sehen, weil das ist normal nicht ein Thema, gell? Das ist ja unglaublich. Was halt ganz wichtig ist, was ich immer sage, so, gut, man hat ja das Lager, da wird abends gekocht, da sitzen auch die Beduinen und die schlafen da direkt ums Feuer rum. Ich meine, das Feuer ist nicht großartig, weil das Holz ist rar, aber das ist halt vom Platz her weniger Gegend oder ihr Platz, sag ich mal. Und wer dann doch Ängste hat, kann ganz nah bleiben. Also einfach, um selber so die innere Sicherheit zu kriegen. Die Leute gehen in der Regel jede Nacht weiter weg, weil sie einfach ihre Ruhe wollen und ja auch ihre Privatsphäre. Aber da sage ich auch immer, so jeder gucken, ich liege immer, also auch unweit vom Lager, damit die Leute genau wissen, wenn was ist, wo ich bin.
Ja.
Ich nie was, aber einfach so von der Sicherheit. Und was halt wirklich wichtig ist, dass die der Schlafsack erst aufmachen, wenn man dann praktisch sich schlafen legt. Das gilt überall auf der Welt, weil da gehe ich jetzt nicht von der Schlange aus, die da drin ist. Wenn da nur eine kleine Ameise kriegt, da kriegt man ja klar kleiner Schreck oder ein mittelgroßer, wenn man da dann sich schlafen lässt und da krabbelt irgendwas. Also, und das gilt aber weltweit, man kann sich sein Lager so zurecht machen, empfehle ich auch, solange es Tageslicht ist, die Isomatte, die Decken und so. Aber Schlafsack wirklich erst auspacken, wenn man reinlegt, und Ja, im Endeffekt wäre das sicherlich eine gute Möglichkeit für dich, dieses Thema anzugehen.
Ganz bestimmt. Ich höre das raus und ich spüre das auch gerade. Ich merke einen inneren, so Widerstand auch, weil ich denke, oh Gott. Aber unterm Strich, wenn man sich mit seinen Ängsten nicht versöhnt, nicht annimmt, dann werden sie bleiben, ne? Und das ist natürlich eine wundervolle Möglichkeit, sich auf so eine innere, spannende Reise einzulassen. Ja, toll. Ja,
weil die waren eigentlich mächtiger, wenn man sie unterdrückt.
Na klar. Das ist ja mit all unseren Themen so, ne? Wenn wir sie nicht anschauen und nur abdeckeln, dann bleiben sie dort und können sich so richtig schön manifestieren. So ist es. Haya, und sag uns doch vielleicht zum Abschluss noch was. Also welche Botschaft möchtest du den Zuhörern mitgeben, wenn sie vielleicht in ihrem Leben an einem Punkt stehen, vielleicht gerade so an einem Wendepunkt, oder so in so einem Gefühl sind, das, was ist, passt irgendwie nicht mehr. Sie haben schon vor, weiterzugehen, aber da fehlt eben dieses gewisse, diese Hürde zu nehmen, dieser Mut fehlt noch. Was ist deine Botschaft an die Menschen?
Meine Botschaft ist wirklich, der innere Stimme zu vertrauen. Also nicht so sich nach außen orientieren, sondern wirklich zu gucken, reinzuhören, auch vom Kopf, also wirklich in die Herzebene reinzugehen und sich da dann wirklich auch vertrauen. Das ist natürlich leicht gesagt, aber wirklich auch in die Stille zu gehen, deswegen muss man jetzt nicht in die Wüste gehen, sondern man kann auch Stille im Raum kreieren. Das muss, es lebt auch nicht von der Länge, sondern dass man wirklich sich selber vertraut und sich nicht so von außen auch teilweise manipulieren lässt oder reduzieren lässt. Das ist ja sogar bei uns ein Thema jetzt, weil, ich habe ja vorher schon gesagt, Südsinai und ich spreche nur noch von Südsinai, weil im Nordeuropa sind ja öfters entsprechende Medienberichte. Mhm. Und wir leben wirklich zwar nicht so viele Kilometer weg, schon einige hundert, aber wir haben eine ganz andere Welt. Und so ist es auch, dass bei uns Leute ankommen, die mussten sich wirklich auch vom Umfeld her losreißen, weil die sagen, wie kannst du da hinreisen? Das ist ja alles gefährlich. Und wie kannst du in die Wüste gehen? Und die sind dann da und sagen, wie konnte ich überhaupt eigentlich mich wieder so von dieser Angst von außen so bestimmen lassen? Ja. Und die merken dann erst, wenn sie da sind, wie viel Kraft ihnen das dann auch kostet hat, das dann so durchzusetzen und sich dann wirklich so zu vertrauen, klar nochmal mit mir Rücksprache zu halten. Ich sage dann auch immer, das ist in ihrer eigenen Verantwortung, aber ich kann nur sagen, was mir hier selber wahrnehmen und beobachten. Und wenn ich wirklich eine Gefahr sehen würde, dann würde ich ja logischerweise, wäre ich auch nicht da und würde ja nicht Menschen hier empfehlen oder wie auch immer animieren, hierher zu kommen.
Das ist ein schöner Abschluss, Haya. Auf jeden Fall den Menschen wirklich nochmal dieses Gefühl von Selbstverantwortung mitzugeben. Toll, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und werde auf jeden Fall natürlich deine Seite unter diesem Beitrag hier auch stellen. Ich gebe dir rechtzeitig Bescheid, wann er veröffentlicht wird. Das wird wahrscheinlich im August der Fall sein. Und wünsche dir jetzt von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Ja? Und ich spüre mal in mich hinein, ob ich mir so eine Reise zutraue.
Genau.
Genau. Haya, alles Gute, ja?
Ja, danke. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
Tschüss.
Alles Gute. Ciao.
Bye-bye. Tschüss. Das waren wieder die Glücklichmacher, heute mit Heidrun Baudra von Haya Safari. Wenn ihr über mich mehr erfahren möchtet, dann besucht meine Seite unter www.perspektivenwechsel.coach. Bis nächste Woche, eure Anne.